Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wie so oft in der Zeit der Richter befindet sich das Volk Israel in Konflikt mit einem der umliegenden Völker. In diesem Fall mit dem Volk der Ammoniter, das östlich des Jordan und damit auch östlich der 2,5 Stämme Manasse, Gad und Ruben sein Territorium hat. Die Obersten von Gilead, einem Teil von Manasse, berufen Jephtha zu ihrem Anführer. Er soll sie in den Krieg gegen die Ammoniter führen. Doch Jephtha macht sich nicht sofort auf, sondern sendet zunächst einmal Boten an den König der Ammoniter. Und an dieser Stelle lesen wir gemeinsam weiter. Und zwar im Richterbuch, Kapitel 11 und dort ab Vers 12. Folgendes sagen die Boten dem König von Ammon: Was habe ich mit dir zu tun, dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen? Und der König der Söhne Ammon sagte zu den Boten Jephthas: Weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, vom Arnon bis an den Jabok, zwei Flüsse, und bis an den Jordan. Und nun gib mir die Länder in Frieden zurück. Als ich so für mich die Geschichte las, wunderte ich mich, dass Jephtha sich nicht sofort aufmacht, um in den Krieg zu ziehen. Denn Kapitel 11, Vers 4 wird uns gesagt, und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Söhne Ammon mit Israel. Das heißt, die Ammoniter waren bereit, in den Krieg zu ziehen. Die Zeit der Gespräche war scheinbar aus ihrer Sicht schon vorbei. Und auch die Obersten von Gilead, sie in ihrer Suche nach einem Mann, der sie im Krieg anführt, sind auch nicht mehr in dieser Phase der Gesprächsführung. Sondern, Richter Kapitel 10, Vers 18, sie stellen sich die Frage: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Das heißt, beide Seiten sind offenbar auf einen Krieg eingestellt, doch Jephtha hält erstmal inne und sucht das Gespräch. Und er fragt so ganz unschuldig: Sag mal, was ist denn eigentlich los? Warum ziehst du denn in den Krieg gegen mich? Was ist denn der Grund für deinen Krieg? Und die Antwort des Königs der Ammoniter: Ja, weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, und jetzt wird sozusagen ein Blick in die Geschichte geworfen, die Zeit, als das Volk Israel aus Ägypten in das Land Kanaan eingezogen ist. Also, als das Volk damals aus Ägypten heraufzog, hat es mir mein Land weggenommen. Und dann wird auch das Stück Land identifiziert, vom Arnon bis zum Jabok und bis zum Jordan. Und nun geht es darum, dass ich diese Länder zurückbekomme. Und wenn ich sie zurückbekomme, dann brauchen wir nicht gegeneinander Krieg zu führen, können wir weiter im Krieg miteinander, im Frieden miteinander zusammenleben. Vers 14, da sandte Jephtha noch einmal Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen: So spricht Jephtha: Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen. Lieber König der Ammoniter, wir haben dir nichts weggenommen. Und man könnte es ja auch so als Nachbarschaftsstreit jetzt mal ansehen. Hier ist das Volk Israel und in unmittelbarer Nachbarschaft ist das Volk der Ammoniter. Und sie behaupten offensichtlich: Dieses Stück, was du jetzt deinen Garten nennst, war eigentlich mein Garten und du hast mir meinen Garten weggenommen. Und die Antwort von Jephtha ist: Nein, nein, nein. Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen. Die Söhne Ammon, wie bereits erwähnt, so im Osten des Volkes Israel, und die Söhne Moabs oder das Volk der Moabiter so im Süden. Sowohl Ammon und Moab sind ja verwandt miteinander als Völker, gehen ganz, ganz weit zurück in die Geschichte, nämlich der Neffe von Abraham, Lot, der dann mit seinen zwei Töchtern zwei Söhne zeugt. Und das sind Ammon und Moab. Und aus diesem Ammon und Moab werden das Volk der Ammoniter und das Volk der Moabiter insofern schon auch verwandt mit dem Volk Israel, die ja aus Abraham oder von Abraham kommen, Isaak, Jakob, Josef und so weiter. Also da liegt Verwandtschaft, es ist eigentlich eine Verwandtschaftsangelegenheit und auch ein Nachbarschaftsstreit. Und da geht es jetzt darum, wem gehört denn welches Land? Und Jephtha sagt, nein, wir haben weder von den Moabitern noch von den Ammonitern haben wir Land genommen. Wenn wir zurückblättern würden, hat Gott ihnen das ja auch verboten. Gott hat es ihnen untersagt, sich in dem Territorium dieser Länder irgendwie davon was wegzunehmen oder sich da auszubreiten oder in einen Konflikt zu geraten. Vers 16. Sondern als sie, das Volk Israel, aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer und es kam nach Kadesch. Und Israel sandte Boten an den König von Edom und ließ ihm sagen, ja, und Edom, das Volk der Edomiter, das von Esau abstammt, ist ja sogar noch unmittelbarer verwandt mit dem Volk Israel. Noch näher als Moab und Ammon. Und ließ ihm sagen, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht darauf. Und auch an den König von Moab sandte es. Aber auch der wollte nicht. So blieb Israel in Kadesch. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam vom Sonnenaufgang her zum Land Moab. Also vom Osten her, da das Volk jetzt das Land Edom und das Land Moab umgehen muss, weil sie nicht durch das Land gehen dürfen und sie fallen auch nicht in das Land ein, kommen sie jetzt also vom Osten her in dem Land Moab an und wollen dann über den Jordan in das Land Kanaan ziehen. Sie erinnern sich, das ist auch diese Episode mit dem, die Episode mit Bileam. Gerade noch mal kurz einen Blick zurück, 4. Mose und dort ab Kapitel 22. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs. Wenn Sie mitgelesen haben, dann haben Sie vielleicht die Geschichte noch vor Augen. Jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Ammonitern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Das heißt, die Moabiter sind in großer Sorge darüber, dass das Volk Israel da ist und sorgen sich um ihr Volk und um ihr Land und wollen dann das Volk Israel verfluchen durch Bileam. Und es ist so diese ganze Geschichte. Das heißt, Jephtha nimmt jetzt den König von Ammon so mit in die Geschichte und sagt, Vers 18, es wanderte durch die Wüste, umging das Land Edom und das Land Moab und kam von Sonnenaufgang her zum Land Moab. Und sie lagerten sich jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Also wir waren weder bei den Edomitern noch bei den Moabitern, sondern, und da jetzt kommt's, nämlich in dem Land der Amoriter. Vers 19, und Israel sandte Boten an Sichon, den König der Amoriter, den König von Heschbon. Und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land ziehen, bis an meinem Ort. Auch hier wollte Israel keinen Konflikt, keinen Krieg, wollten auch nicht das Land der Amoriter einnehmen. Aber Sichon traute Israel nicht, dass es nur durch sein Gebiet hindurchziehen wolle. Und Sichon versammelte sein ganzes Kriegsvolk und sie lagerten sich in Jahaz. Und er kämpfte gegen Israel. Da gab der Herr, der Gott Israels, den Sichon und sein ganzes Kriegsvolk in die Hand Israels und sie schlugen sie. Falls Sie diese Episode damals nicht mitgelesen haben oder noch einmal diese Episode lesen wollen, Rückblick, 4. Mose, ab Kapitel 21. Und da kommt so das Volk Israel langsam in diese Gegend an, aber gerade diese Episode mit Sichon, dem König der Amoriter, ab Vers 21. 4. Mose 21, Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sichon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Aber er macht sich auf und kämpft gegen das Volk Israel. Und dann ab Vers 33, genauso der Og, der König von Baschan, auch er zieht Israel entgegen. Da kommt es gar nicht mehr zum Gespräch. Und auch gegen ihn kämpft das Volk Israel. Und sie nehmen dieses Gebiet der Amoriter ein. Eben nicht der Ammoniter, sondern der Amoriter. Vers 21 jetzt, Richter 11, 21. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis an den Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. Und falls Sie eine Bibel zur Hand haben, die meisten Bibeln haben ja auch Landkarten, entweder vorne oder hinten. Und da sieht man das meistens ganz schön auf diesen Landkarten. Da sieht man hier ganz im Süden Edom, dann Moab, weiter dann östlich Ammon. Und jetzt die Flüsse, um die es geht, den Arnon und den Jabok und dann auch darüber hinaus bis zum Jordan. Und das ist das Gebiet, das Israel den Amoritern abgenommen hat. In diesem Gebiet leben dann zu der Zeit der halbe Stamm Manasse, der Stamm Gad und der Stamm Ruben. Und jetzt drängt das Volk der Ammoniter von Osten Richtung Westen und will dieses Stück Land haben, das sie für sich beanspruchen. Und Jephtha muss ihnen sagen, Moment mal, das war weder euer Land noch das Land der Moabiter. Wir haben hier niemandem etwas weggenommen, sondern wir wollten einfach nur in Frieden durchziehen an den Ort, den Gott uns versprochen hat, nämlich das Land Kanaan. Und Sichon und Og, die sind uns entgegengetreten. Sie wollten Krieg führen. Wir haben mit ihnen gekämpft und wir haben das Land der Amoriter in Besitz genommen. Also, Punkt 1, es ist nicht euer Land. Vers 23. Und nun, der Herr, der Gott Israels, hat die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Da willst du uns wieder daraus verdrängen. Punkt 2, Gott war es, der dieses Volk der Amoriter vor uns vertrieben hat. Das heißt, wenn Gott das gemacht hat und uns dieses Land gegeben hat, willst du uns jetzt aus diesem Land wieder verdrängen? Ist es nicht so, Vers 24 fährt er fort, wen Chemosh, dein Gott, vor dir vertreibt, dessen Land nimmst du in Besitz. Und wen immer der Herr, unser Gott, vor uns her vertreibt, dessen Land nehmen wir in Besitz. Lieber König von Ammon, das ist doch ein ganz normales Gesetz, das auch du kennst, das auch du für dich in Anspruch nimmst. Aus deiner Perspektive mit deinem Gott, dessen Namen er hier nennt, nämlich den Chemosh, wenn dein Gott jemand vor dir vertreibt, sagst du auch, mein Gott hat mir dieses Land gegeben, es gehört jetzt mir. Warum wendest du etwas, was du für dich in Anspruch nehmen willst, jetzt nicht auf andere an, dass sie es auch in Anspruch nehmen sollen? Vers 25. Und nun, bist du wirklich besser als Balak, der Sohn Zippors? Den habe ich gerade vorhin erwähnt. Balak, der König von Moab. Hat er sich etwa in einen Rechtsstreit mit Israel eingelassen oder jemals mit ihnen einen Krieg angefangen? Hat er nicht. Er hat auch keinen Grund dafür gehabt. Er hat damals versucht, das Volk durch Bileam zu verfluchen. Als das nicht geklappt hat, hat er dann versucht, das Volk durch fremde Frauen abzulenken und zu Götzendienst zu verführen, was ihm damals ja auch gelungen ist durch die Midianiter. Aber Balak hat sich nie auf einen Rechtsstreit mit Israel eingelassen oder jemals mit in einen Krieg angefangen. Während Israel in Heschbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aroe und in seinen Tochterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie uns denn nicht in jener Zeit entrissen? Das heißt, er sagt zum einen, es war nicht euer Land. Zum zweiten, das Prinzip, das du für dich anwendest, nämlich, dass wenn dein Gott dir ein Land gibt, dass du das auch nimmst und es für dich beanspruchst. Das bitte wende auch bei uns an. Und drittens, seit 300 Jahren sind wir in diesem Land. Und seit 300 Jahren hat niemand uns dieses Land streitig gemacht. Und jetzt kommst du und sagst uns, dass dieses Land dir und euch gehört und dass wir euch dieses Land nun in Frieden geben sollen? Also mit allem, was ihr ihm sagt, bringt er zum Ausdruck, du hast kein Recht darauf, was du jetzt gerade forderst. Oder anders ausgedrückt, eigentlich suchst du Streit. Du willst den Krieg. Du willst Krieg. Ansonsten hättet ihr auch 300 Jahre lang dieses Land für euch beanspruchen können. Vers 27, nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses an, indem du gegen mich Krieg führst. Und jetzt benennt er das, jetzt bringt er es auf den Punkt. Nur damit es für uns beide klar ist, sagt er zu ihm, ich will diesen Krieg nicht, aber du suchst Streit, du suchst Anlass, um diesen Krieg zu führen. Zweiter Teil, Vers 37, es richte der Herr, der Richter, heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Das heißt, offensichtlich hebt er jetzt die Diskussion nochmal auf eine ganz andere Ebene und sagt, weißt du was? Letztendlich bin ich es doch gar nicht, der hier Gerechtigkeit sprechen wird, sondern es ist Gott, unser Herr. Er ist der wirkliche Richter. Nicht mal ich bin Richter, obwohl ich dazu in meinem Land jetzt berufen wurde, sondern Gott ist Richter und er wird zwischen uns richten. Vers 28. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte, die er zu ihm gesandt hatte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpa in Gilead und von Mizpa in Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon. Hochspannend, denn ich hatte mich ja so gefragt, hat denn Gott da überhaupt jetzt ein Wort mitzureden oder dass ich mit jetzt eingemischt? Denn es sind eigentlich die Männer von Gilead, die ihn zum Richter machen. Das ist eigentlich kein Wort seitens Gottes, dass er auch Jephtha zu einem Richter in Volk Israel beruft. Aber jetzt hier in diesem Konflikt, nachdem Jephtha ja Gott auch anruft, auch Richter zwischen ihm und dem König von Ammon zu sein, kommt der Geist Gottes über Jephtha und Jephtha macht sich auf den Weg. Ab Vers 30. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammon zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. So, hä? Jephtha, was ist denn das jetzt? Ziehst du jetzt in der Sicherheit, dass Gott mit dir sein wird? Oder musst du jetzt unbedingt ein Gelübde ablegen, so ein hier schwören beim Namen Gottes und dann auch noch sagen, dass der oder diejenige, wer auch immer, wenn du zurückkehrst und gesiegt hast, dir als erstes entgegenkommst, dass diese Person Gott als Brandopfer da gebraucht wird? Braucht es das? Oder spricht jetzt die Unsicherheit aus dir, so ähnlich wie auch in der Anfangsphase bei Gideon, dass er sagt, wenn du bei mir bist, Gott, dann so oder wenn nicht, dann so, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Was machst du hier? Was für ein Gelübde legst du eigentlich hier ab? Vers 32, aber der Autor fährt dann fort und sagt, so zog Jephtha zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroe an bis dahin, wo man nach Minnit kommt. 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. Eine sehr große Niederlage für die Söhne Ammon. So mussten sich die Söhne Ammon vor den Söhnen Israel beugen. Und Jephtha kam nach Mizpa zu seinem Haus. Und siehe, da trat seine Tochter heraus ihm entgegen mit Tamburinen und in Reigentänzen. Nur sie hatte er, als einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte: Wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Wirklich, Jephtha? Ist sie wirklich diejenige, die dich so tief beugt? Ist sie wirklich diejenige, die Trübsal über dich bringt? Oder hast du diese Trübsal selbst über dich gebracht, indem du so ein Gelübde abgelegt hast, zu dem dich niemand gedrungen hat, dieses Gelübde abzulegen? Gott hat das nicht von dir gefordert oder verlangt. Nirgendwo hören oder lesen wir, dass Gott gefordert hätte, dass du ihm solch ein Gelübde ablegst, damit er dir den Sieg gegen die Ammoniter schenkt. Womöglich, oder so sieht es aus, waren es deine eigenen Ängste und Unsicherheiten, die dich dazu gebracht haben, so etwas auszusprechen. Und jetzt kommt deine eigene Tochter, die einzige, die du hast, das einzige Kind, das du hast, nun dir entgegen, und jetzt musst du dein Wort halten oder musst du nicht? Wobei es in der Zeit eben in der Tat so war, dass ein Gott abgelegtes Gelübde nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Oder doch? Nur er traut sich das nicht, es zurückzunehmen. Vers 36, da sagte sie zu ihm: Mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammon. Und jetzt nimmt diese Geschichte auf einmal eine ganz tragische Wende. Diese leuchtenden Farben des Sieges und der Freude, dass das Volk befreit wurde aus dieser Knechtschaft und Unterdrückung durch die Ammoniter. Auf einmal verwandelt sich dieses Bild der Freude in ein Bild der Trauer und der Trübsal und des Schmerzens. Und die Tochter rebelliert ja auch nicht einmal gegen das Gelübde des Vaters und sagt: Wie konntest du nur so etwas denn sagen? Wie konntest du nur darauf kommen, so etwas auszusprechen? Was willst du denn hier, ein Menschenopfer bringen für einen Sieg? Ist das wirklich, was Gott will oder fordert? Das haben wir bisher noch nicht so gesehen, dass Gott so etwas jemals gefordert hätte. Warum bist du diesen Schritt gegangen? Nee, das macht sie ja nicht mal, sondern sie sagt nur: So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem dir Gott nun mal die Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammon. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater: Es möge dies mir gewährt werden. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Offensichtlich eine junge Frau, noch nicht verheiratet, keine Möglichkeit gehabt, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, Zukunft zu haben, oder einfach zusammengefasst, um zu leben. Und jetzt verhindert durch das Wort ihres Vaters, durch das Gelübde ihres Vaters, durch den Schwur, den er selbst abgelegt hatte. Er sagte: Geh hin. Und er entließ sie für 2 Monate. So ging sie hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie aber hatte keinen Mann erkannt. Und das ist ja wirklich die Frage, oder fast die Die Frage, die sich so an das Unvorstellbare oder für uns als Leser, für mich als Leser, für Sie als Leser, das schwer Nachvollziehbare, was jetzt hier wirklich passiert oder ist es nicht passiert, bringt er wirklich seine Tochter jetzt als Brandopfer für diesen Sieg dar? Ist das wirklich das, was hier gemeint ist? Und das, man möchte ja fast dann fragen, wirklich, wirklich, Jephtha, was ist denn nur mit dir los? Oder wie konntest du denn so etwas machen oder meinen zu machen? Oder ist es wirklich so, dass du aus deiner Nummer nicht mehr rauskommst, nur weil du einmal das ausgesprochen hast? Kannst du nicht sagen, Herr, vergib mir, ich war zu blind, zu hochmütig, zu unsicher, zu forsch, zu schnell, hab nicht nachgedacht, aber ich weiß, dass du nicht Menschenopfer willst und nicht Siege schenkst für solche Preise. Und manche, die diesen Text lesen, deuten auch aus dem Zusammenhang, dass er sie wohl nicht geopfert hätte, sondern in so einer Art dann Absonderung dann auch gelebt hat. Also er hat sie dem Herrn geweiht und dadurch, dass er sie dann dem Herrn geweiht hat, war es dann für sie eben nicht mehr möglich, dann auch einen Mann zu haben und Familie zu haben, sondern sozusagen so eine Abgeschlossenheit dann zu leben. Also sie gehört dann Gott, aber hat dann kein Leben mehr. Aber selbst auch das bleibt fragwürdig. Und in diesen Geschichten, die wir jetzt hier in dieser Zeit der Richter bis jetzt auch gelesen haben, sei es jetzt in Bezug aber auf das Volk, aber sogar in Bezug auf die Männer und Frauen, die Gott berufen hat, um das Volk zu befreien. Bei Gideon war es ja auch so, dass wir uns gewundert haben, ein Mann wie er, der dann schlussendlich diesen Ephod baut und dieser Ephod wird dann in seiner Stadt dann dem Volk Israel zu einem Götzen und viele gehen dorthin und wenden sich von Gott ab. Also der die Befreiung bringt, bringt dann andererseits auch für sich und auch für seine Familie dann doch auch den Abfall und die Verirrung. Bei Jephtha genauso, der die Befreiung bringt, der dann aber selber so auch Verstörendes tut oder Irregeleitetes macht. Vielleicht ist es auch so, dass es in der Zeit der Richter, in dieser Zeit des Chaos und des Durcheinander, das Gute und das Böse und Leben und Tod und dass all das so nah beieinander liegt, auch noch vereint in denen, die einerseits eben Leben bringen, aber dann doch zerstörerisch für sich und andere wirken und wir eben mit Fragwürdigem zurückgelassen werden. Mit der Frage, was heißt es denn jetzt hier? Er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Sie aber hatte keinen Mann erkannt. Und es wurde zur Ordnung in Israel, von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israel hin, um die Tochter Jephthas des Gileadites zu besingen, 4 Tage im Jahr. Der Mensch bleibt fragwürdig. Gott sucht Leben und dringt durch und schenkt Leben. Aber vieles bleibt in der Tat fragwürdig. Kapitel 12, Vers 1. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden und sie sagten zu Jephtha. Und an dieser Stelle führen wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode die Geschichte weiter. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.